Subtiler Protest. Die Gestalt trägt eine Gasmaske. In ihren 10 Händen hält sie gleich ein ganzes Arsenal von Waffen. Unter anderem 2 Revolver und Handschellen, einen Morgenstern und eine Handgranate. Um den Bauch baumelt eine Kette mit einer Reihe von Totenköpfen. Beim genauen Hinschauen erkennt der Betrachter, dass es breit grinsende Mickey-Mäuse sind. Wer mit tibetischer Religion vertraut ist, erkennt schnell, bei der Figur handelt es sich um eine zornvolle Gottheit, die die Tibeter von den Indern importiert haben. Furchtbar ist sie schon in ihrer traditionellen Darstellung, mit dem Hackmesser und der Schädelschale, gefüllt mit Blut oder Hirnmasse, die sie vor ihrem Herzen hält. Und mit der Gebetskette aus Totenköpfen, der Schlinge und dem Dreizack in den Händen. Furchtbar ist sie auch bei dem tibetischen Künstler Gade. Und der Name der klassischen Gottheit ist derselbe wie der Titel, den er seinem Werk gegeben hat. Mahakala. Gade hat Werke produziert, die weltweit Berühmtheit erlangten. Er hat Bilder gemalt, die Tankas gleichen, klassischen tibetischen Rollbildern. Der strenge Aufbau und die erdigen Farben von vielen seiner Werke entsprechen den traditionellen Vorbildern. Ihre Motive allerdings nicht. Wo normalerweise eine Gottheit ihren Platz hat, thront zum Beispiel die Ti im Lotussitz. Und anstelle der klassischen Abfolge von Äbten glotzt eine Reihe kleiner Außerirdischer den Betrachter an. Sie werden flankiert von 2 halbnackten weiblichen Extraterrestrischen. Gade hat die klassischen Vorbilder in seinen Werken durch Mao ersetzt und durch Spider-Man. Sogar durch Ronald McDonald, der in Buddha-Pose einen Burger in der Hand hält. Ich erinnere mich noch gut an unser Treffen in Lhasa 2008, wie er mich durch sein Studio in der Tibet University führt und mich in seine kleine Wohnung in einem Neubau einlädt, in der er mit Frau und Tochter lebt. Im leeren Hof wuchert Gras zwischen Steinplatten. Ein gelbes Kinderfahrrad lehnt neben der Eingangstür. Über den Flachdächern erheben sich Strommasten, dahinter die Berge, die im Westen das Tal von Lhasa begrenzen. Der Boden in seinem Arbeitszimmer ist mit Laminat ausgelegt. Biedere weiße Gardinen fallen neben dem doppelverglasten Fenster über knallblaue Musikboxen. Die geordnete bürgerliche Atmosphäre passt nicht so recht zu dem halbfertig gemalten Bild, das mitten in seinem Atelier steht. Es zeigt die Rückenansicht eines Mannes mit Pistole an der Schläfe. Sein Kopf ist eine Sonnenblume. Ein anderer moderner Künstler, den ich in Lhasa kennenlerne, ist Tserin Yandak. Wie Gade stellt er damals in der Gedünschöpel-Galerie aus. Sie ist benannt nach einem Reformer und Intellektuellen, den heute viele als Pionier der modernen tibetischen Kunst verehren. Tserings Wohnung liegt nicht weit von der Galerie entfernt. Wir nehmen auf Ledersofas Platz. Straßenlärm dringt durch das offene Fenster. Ein Bild dominiert den Raum, das mich geradezu verstört. 2 Babys unter einer Art Plastikfolie in einer infernalisch wirkenden Szenerie, der Himmel voller dunkler Wolken, keine Vegetation ist zu sehen. Das vordere Kleinkind verdeckt das hinter ihm Stehende. Es streckt die Arme aus und macht einen Schritt über den nackten Boden. Es trägt eine Beinprothese wie ein Kriegsversehrter. Brutal wirkt das auf mich. Das Baby taucht in vielen seiner Werke auf. Tserin Yandak ist aber auch bekannt für sein eindeutiges politisches Bild »Pissing on the Tracks«, das 4 fröhlich auf Bahnschienen pullernde Jungs zeigt. Natürlich ist die damals noch ganz neue Verbindung von Peking nach Lhasa gemeint. Er hat Buttons von dem Motiv drucken lassen. Sie liegen auf einer Anrichte. Das Copyright besitzt die Gendün-Schöpel-Galerie. Aber am meisten bewegen mich bei meinem Besuch in Lhasa die Bilder von Nordsee. Und zwar durch ihre besondere Traurigkeit. Die Fahrt zu seinem Bungalow legen wir in Gades Toyota zurück. Karma Gonza ist alles andere als ein feines Viertel. Halb von zugewanderten Tibetern, halb von Chinesen bewohnt. An den Straßen reihen sich vermeintliche Friseursalons aneinander, die in Wahrheit Bordelle sind. Das Dach von Nordsees einfachem Haus besteht aus Wellblech, die anstelle der einst üblichen Weidenzweige auf die tragenden Pappelholzstämme gelegt ist. Nordsee ist der älteste der 3 Künstler. Er hat die Öffnung Tibets in den 1980ern erlebt. aber auch den Terror der Roten Garden während der Kulturrevolution. Ich hätte gern auf beides verzichtet, sagt er und gießt uns süßen Milchkaffee in die Biergläser. Auf vielen seiner Gemälde und Fotografien präsentiert sich der Künstler als wehrloses Versuchsobjekt in einem globalgesellschaftlichen Experiment. Ein schmalbrüstiger, traurig blickender Mann mit Mundschutz, Helm und lächerlicher Häschenschürze an einem weißen Tisch voller Spielzeugfiguren. Eine Puppe hält das abgerissene Kabel eines elektronischen Autos in der Hand, eine andere eine Gebetsmühle. Vom wolkenlosen Himmel stürzt ein Passagierjet. Gardee, Nordsee und Tsering Nyandak werden genannt, wenn es um wichtige moderne tibetische Künstler geht. Genauso etwa Ben Chung, Gongkha Gyatso, Kesang Lamdak oder Tenzing Rigdol und viele mehr, die in Tibet oder auch im Exil aufgewachsen sind und arbeiten. Aber was macht ihre Arbeit aus? Traditionell haben Künstler in Tibet ausschließlich buddhistische Ikonografie geschaffen. Tankas, Wandgemälde oder auch Statuen. Erste neue Impulse brachten die Briten, die in den 1930er und 1940er Jahren die Fotografie einführten. Schon damals begannen einige von ihnen in Lhasa mit Realismus und Perspektive zu experimentieren. Doch die Tibeter hätten auch lange nach 1950 nicht viel von der Gegenwart wissen wollen, meint Gardee. Nur wenige gingen nach der Gründung der Volksrepublik nach Peking und ließen sich auf den sozialistischen Realismus ein. Entsprechend stagnierte die Entwicklung der Kunst in Tibet. Zwar habe die Kulturrevolution sie nicht in die Knie zwingen können, aber auch mit ihrer vermeintlichen Wiedergeburt in den 1980er Jahren sei es nicht so weit her, wie viele im Westen glaubten. Nach Deng Xiaopings Reformen haben vor allem chinesische Maler die Kunstszene in Lhasa dominiert. Sie haben eine neue Hippie-Ästhetik entworfen. Tibet sei als heilig und vor allem mysteriös verklärt worden. Zumal gleichzeitig die Traditionen der tibetischen Malerei wiederbelebt wurden. Bei meinem Besuch in Lhasa sehe ich zahlreiche moderne Souvenir- und Tankerläden, in denen Touristen Porträts von tibetischen Bauern oder Nomaden in satten Ölfarben erwerben. Bis heute florieren auch die Ausbildung und der Markt für traditionelle religiöse Malerei in Tibet. Die Werke der zeitgenössischen Künstler drücken dagegen vor allem ihre persönlichen Erfahrungen im modernen Tibet aus. Seine Bilder meine er nicht satirisch, etwa als Konsumkritik oder politische Kritik, sondern als Beschreibung seines Lebens, sagt Gardee. Wir sind mit Tankermalerei und Kampfsport, mit Hollywood-Film und Mickey Mouse, mit Rock'n'Roll und McDonald's aufgewachsen. Wir wissen bis heute nicht, wo die spirituelle Heimat ist. In New York, in Peking oder Lhasa? Wir tragen Jeans und T-Shirts und wenn wir ein Budweiser trinken, sprechen wir nur gelegentlich über Buddhaschaft. Die Tradition verleugne er nicht. Aber ich habe immer versucht, traditionelle tibetische Kunst in einen zeitgenössischen Kontext zu stellen. Ich versuche mir vorzustellen, wie ein tibetisches Gemälde aussieht, wenn es von der Religion losgelöst ist. Zum Abschied schenkt er mir eine kleine Figur, von denen er eine ganze Sammlung hat. Zunächst denke ich, es ist ein Tsatsa, eine Götterfigur, wie sie als Opfergaben etwa in heiligen Höhlen niedergelegt werden. Dann schaue ich genau hin. Die Figur hat einen Mickey-Maus-Kopf. Aber nicht nur in Lhasa, auch im Exil entwickelt sich nach der chinesischen Machtübernahme in Tibet und der Errichtung einer Exilregierung in der Ramsala eine künstlerische Bewegung. Die Entstehung des tibetischen Modernismus spiegelt stark die sozialen und politischen Veränderungen wider, die das Dach der Welt im Laufe des 20. Jahrhunderts durchmachte. Im Mittelpunkt dieses Prozesses standen Versuche von Künstlern, zwischen der buddhistischen Tradition Tibets und dem modernen Denken zu vermitteln, schreibt der malaysische Kunstwissenschaftler Simon Soon. Viele moderne Künstler sahen sich als kreative Erneuerer, die sich vom tibetischen Schrift-, Rollen- und Wandmalereidiskurs entfernten, gleichzeitig aber auch auf diesen einzigartigen Bestand religiöser Ikonografien zurückgriffen, um Ausdrucksformen der tibetischen Moderne zu schaffen. In jüngerer Zeit haben Künstler aus der Generation der Sweet Tea Artists Association auch zeitgenössischere künstlerische Umgangsformen in ihre Kunstpraxis übernommen. Diese Künstler, darunter Gongka Gyatso und Tsering Nyandak, haben auch internationale Anhänger gewonnen. Obwohl viele dieser Maler im Exil leben, so Sun, blieben die Sehnsucht nach der Heimat, der Wunsch, sensible politische Themen durch ihre Kunstpraktiken auszudrücken und die Suche nach einer tibetischen Identität durch ihre Kunst im Mittelpunkt ihrer künstlerischen Erkundungen. Weil das geografisch ohnehin isolierte Tibet so lange vor Einflüssen verschlossen blieb, prallten in dieser Kultur Tradition und Moderne besonders heftig aufeinander. Diese Nahtstelle bleibt bis in die Gegenwart der Fokus sowohl exiltibetischer wie auch tibetischer Künstler. So wird etwa in einem Katalog zu der Ausstellung Anonymous Contemporary Tibetan Art im Samuel Dorsky Museum of Art in New Paltz, Bundesstaat New York, 2010 betont die Kollision traditioneller Architektur, Kultur und Kommerz mit der Ästhetik, Ikonografie und dem Branding eines hochmodernen Unternehmens ist eine der prägenden Erfahrungen des Lebens im 21. Jahrhundert. Zu den Werken in dieser Ausstellung zählen Aung Sangs Faces of the Buddha, eine schwarz-weiße Leinwand mit einer Buddha-Figur, die aus Bildern von Che Guevara, Superman, Michael Jackson, Barack Obama und Marilyn Monroe besteht. Kesang Lamdargs Dorje Drakte Nenkis stellt zwei Gesichter mit herausgestreckter Zunge gegenüber. Das eine ist das einer tibetischen Gottheit, offenbar die auch als Dorje Dragden bekannte Schutzgottheit des Dalai Lama. Das andere, das schwarz und wie geschminkte Antlitz von Gene Simmons von der Rockband Kiss. Beide strecken in der für sie bekannten Manier die Zunge heraus. Auch Gades Mahakala ist in der Schau vertreten. Die New York Times schreibt: Obwohl es in Lhasa immer noch keinen McDonald's gibt, spürt man in dieser Show den McDonald's-Effekt. Um an der globalisierten Kunstwelt teilhaben zu können, müssen Künstler oft die Lingua Franca der Kunst beherrschen. Die Kehrseite der globalen Kunst ist eine homogenisierende Wirkung, sodass viele der hier vorliegenden Arbeiten Techniken verwenden, die aus dem Konzeptualismus, der Installationskunst, dem Minimalismus und insbesondere der Pop-Art bekannt sind, allerdings mit einem tibetischen Akzent ausgedrückt. Was besonders die exiltibetische Kunst aber auch ausmacht, ist, dass sie oft politisch ist. Unter Verweis auf die schwierige politische Lage Tibets bemerkt die New York Times, dass Leitmotiv anonym sei dem Titel der Ausstellung hinzugefügt worden, um hervorzuheben, dass die traditionelle tibetische Kunst im Gegensatz zur westlichen Kunst weitgehend unbekannt war und nun einen gewissen Schutz für Künstler oder ihre Familien bietet, denen Repressalien wegen politischer Kritik an ihren Werken drohen könnten. Und vielleicht bezieht sich das Blatt ganz besonders auf das Werk Unhealed, eine Fotografie von Tenzing Rigdol. Sie zeigt einen tibetischen Mann von hinten, er blickt auf das Meer hinaus. Auf seinem Rücken ist unter den Schriftzeichen für Bod, Tibet, eine Karte des Landes tätowiert. Auch die Frage, wie die Verwendung buddhistischer Symboliken bei modernen Künstlern zu verstehen ist, sei intensiv öffentlich diskutiert worden. Das Metropolitan Museum of Art in New York stellt 2014 zwei Exil-Tibeter aus. Tenzing Rigdol präsentiert mit Pin Drop Silence, Eleven-Headed Avalokiteshvara, die Gottheit Chen Resig, den Bodhisattva des universellen Mitgefühls, in einer strahlenden Aura. Aber die Figur hat kein Gesicht. Auch die Gepflogenheit, die Gottheit inmitten blaugrüner Berge zu zeigen, die aus der chinesischen Landschaftsmalerei stammt, hat er nicht übernommen. Stattdessen hat Tenzing den traditionellen Raum gebrochen und Avalokiteshvaras Platz darin neu kontextualisiert, schreiben die Aussteller. In Gongka Gyatsos Werk Dissected Buddha in derselben Schau löst sich der Körper des Buddhas in einer Kakophonie aus Aufklebern und Klappentexten auf. Viele sind bittere Kommentare zum Zustand der Welt. Zum buddhistischen Gehalt der Arbeiten notiert das Museum: Sowohl in Tibet als auch auf der ganzen Welt ist in Verbindung mit der tibetischen Diaspora eine sich schnell entwickelnde zeitgenössische Kunstbewegung entstanden, die ein breites Spektrum an Perspektiven auf den Buddhismus und die moderne buddhistische Praxis bietet. Tenzing Rigdöll und Gongkha Gyatso befassen sich beide mit buddhistischen Themen, aber ihr Zielpublikum ist global ausgerichtet. Und ihre Werke sind mehr Vehikel künstlerischen Ausdrucks und Visionen als Objekte der Andacht. Dennoch verleiht die bloße Darstellung eines Buddhas oder Bodhisattvas in einem Kunstwerk diesem eine bestimmte Bedeutung, unabhängig von der künstlerischen Absicht. Buddhistische Vorstellungen, traditionelle Texte und die aktuelle klösterliche Tradition verankern diese Bilder historisch in einem religiösen Kontext. Auch wenn ein zeitgenössischer Betrachter sie möglicherweise nicht unbedingt als buddhistische Kunst liest. Die politische Aussage ist bei vielen exiltibetischen Künstlern radikaler. Dafür geht die Dekonstruktion klassischer religiöser Motive bei manchen tibetischen Künstlern weiter. Die Gründe für beides liegen auf der Hand. Doch in rein kultureller Hinsicht lässt das die Werke einiger exiltibetischer Künstler auf den ersten Blick braver und konservativer erscheinen. Für die US-amerikanische Kunsthistorikerin Sarah McNatter hat die Verwendung buddhistischer Motive in der zeitgenössischen tibetischen Kunst ohnehin viel weniger mit dem Glauben zu tun, als viele Betrachter im Westen annehmen. Ein Hauptmerkmal der Werke dieser Künstler, ein durchgängiges Thema über geografische Grenzen hinweg, ist die kontinuierliche Bezugnahme auf tibetisch-buddhistische Bilder. Aber das sind keine religiösen Werke. Vielmehr verwenden die Künstler häufig Darstellungen von Buddhas, Mandalas und rituellen Geräten als Marker für kulturelle und nicht-religiöse Identität.